Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Die Bemühungen von Unternehmen, sich grüner aufzustellen, die sind nur recht schwer messbar. Und mein heutiger Gast, der achtet auf Patente, um die Transitionsbemühungen greifbar zu machen, was die Patente ihm verraten und wie sich das für die grüne Transformation nutzen lässt. Darüber wollen wir heute mal genauer sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und ich freue mich, dass Andreas Schubert bei mir ist, ESG Officer und Portfolio Manager bei Ariad Asset Management. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Herr Schubert, Ariad hat rund 300 Millionen Euro Assets under Management und Sie haben sich das Ziel gesetzt, Unternehmen zu finden, die nachhaltige Technologien fördern und damit zur Transition in Ihrer Branche beitragen, die also gewissermaßen Ihre Branche etwas grüner werden lassen. Wo fangen Sie mit der Datensuche an? Ich habe es schon gesagt, es geht um Patente. Wo schauen Sie nach?
Ja, genau. Wir sind spezialisiert auf weltweite Small Caps und Micro Caps. Und haben dabei festgestellt, dass wir unter ESG eine sehr große Lücke haben, vor allem in Japan, und irgendwie einen Mechanismus finden mussten, wie wir das Ganze bewerten. Und da wir wenig gefunden haben und teure Lizenzen nicht ins Budget der kleinen Firma passten, haben wir da selbst was entwickelt. Und das bezieht sich in der Tat auf Patentdaten. Und damit kommen wir der Transition ein ganzes Stück näher, außer nur das Unternehmen zu fragen. Und die Wahrheit weiß man dann erst ein paar Jahre später.
Wie gut ist denn da die Übersicht und wie clustern Sie sozusagen auch, was davon tatsächlich unter wirtschaftlichen oder ESG-Gesichtspunkten relevant ist? Sie werden ja wahrscheinlich nicht jede neu entwickelte Schraube näher betrachten können.
Das ist richtig. Wir haben Patentdaten, die wir beziehen von den weltweiten Patentämtern, vom WIPO und vom EPO, also der Europäischen und der Weltorganisation der Patentämter. Und haben über die Jahre, im Fonds machen wir das seit 10 Jahren, die Datenbank aufzubauen, hat auch Jahre gedauert. Wir haben eine Patentdatenbank aufgebaut mit 150 Millionen Einzelpatenten. Da ist eine Menge Arbeit dran, das dann sauber zu ordnen und Fehler zu beheben. Und haben dabei festgestellt, dass wir uns grünen Technologien auch sehr gut nähern können. Und das ist dann keine Zuordnung von uns. Das war uns auf der einen Seite zu heikel oder zu vermessen zu sagen, was ist grün, was ist es nicht. Die Diskussionen laufen ja gerade, wenn man allein über Rüstung nachdenkt. Es gibt von den United Nations aus dem Climate Change Framework gibt es eine Definition, was Green Technologies sind. Die Weltpatentorganisation hat das überführt in 1500 Patentklassen und ab dann wird es für uns greifbar.
Das heißt, das legen Sie sozusagen darüber und die betrachten Sie dann näher.
Ganz genau. Wir fangen quantitativ an, schauen, welche Unternehmen haben wie viel an Patenten im Bereich der Green Technologies. Hören an der Stelle aber nicht auf, denn dort fängt es an sich erst an. Natürlich hat ein großes Unternehmen sehr, sehr viele Patente auch im Bereich Green Technologies. Ob das wirklich Relevanz hat für das Unternehmen, zeigt uns eher, wie der Anteil dann aussieht. Und also der Anteil am Gesamtpatentportfolio und wie die Dynamik über die letzten Jahre aussah. Heißt, was wir eigentlich sehen wollen, ist, wer es ernst meint mit ESG, der forscht und entwickelt in dem Bereich. Und das sehe ich über Patente, denn dort lassen sich die Entwicklung schützen und landen nicht unbedingt, das sehe ich bei ESG recht häufig, irgendwo im Safe, damit die Konkurrenz das nicht benutzt, sondern werden wirklich benutzt, damit sich das Unternehmen wirklich verbessert.
Was würden Sie sagen, wenn Sie es mal gewichten, wie viel Prozent sind über quantitative Datenzahlen, Fakten abzugreifen und wie viel muss man qualitativ durch eigene Bewertung, durch eigenes Nachdenken reinbringen?
Für die Betrachtung der Green Technologies machen wir es komplett quantitativ. Für den Fonds, für die Investments, die dann eher auf die Technologie abzielen, da geht es dann tiefer hinein und da geht es dann auch in die Fundamentallage des Unternehmens. Wie sehen die Finanzen aus? Wie sieht die Verschuldung aus? Wie profitabel ist das Unternehmen? Für die Green Technologies haben wir hier ein Rating-System, Bewertungssystem entwickelt, das zeigt, wie stark ist das Engagement in grünen Technologien, was uns in der Bewertung hilft, gerade wenn wir im Best-in-Class-Ansatz Werte miteinander vergleichen. Wir haben da noch kein Produkt drauf, das könnte man machen und sieht erstaunlich vielversprechend aus. Für uns ist momentan etwas, womit wir bewerten. Das findet sich auch im Fonds wieder, also Unternehmen, die mir dort positiv auffallen, nehme ich natürlich besonders gerne auch in den Fonds. Momentan ist das kein Produkt oder gar mit Artikel 8 aufwärts versehen. Da sind wir im Publikumsfonds mit Artikel 6 unterwegs und sind damit zwar von den Werten her, von den Durchschnittskennziffern auf Niveau von Artikel 8, haben aber nicht den Fokus streng darauf, sondern es geht um den Inhalt. Unsere Investoren finden das gut. Ein regulierter Investor würde Artikel 8 oder 9 suchen wollen aktuell.
Jetzt haben Sie gesagt, wir schauen, wie viele Menschen sind denn wir und wo können Sie vielleicht gerade im quantitativen Bereich auch über Technologie, künstliche Intelligenz dergleichen ein Stück weit vielleicht automatisiert auch arbeiten?
Also aktuell sind wir 4 Vollzeitkräfte, noch ergänzt um Teilzeit, und projektbezogen haben wir noch weitere Mitarbeiter, die wir dazu bekommen, wenn es um Programmierung geht. Wir haben auch bestimmte Funktionalitäten wie Compliance outgesourced oder IT. Also im Kern, diese 4 sind wirklich am Portfolio sehr eng dran. Die quantitative Vorauswahl ist so der erste Schritt, der die Welt, weil wir eben globale Nebenwerte, da reden wir über 10.000 ungefähr Unternehmen, die halt Patente halten. Nicht alle davon sind für uns interessant, aber dann doch schon mehrere tausend. Und dort dann tiefer reinzuschauen, da bedarf es der quantitativen Vorauswahl. Und dann starten wir eben im Gespräch der Portfoliomanager und passen das Portfolio an. Auch im Jahresverlauf im Kern, die wichtigste Anpassung ist einmal im Jahr, wenn neue Patentdaten kommen. Updates gibt es auch. Und KI momentan nutzen wir, um unsere Prozesse zu verbessern. Es ist erstaunlich, wie schön und wie schnell man dort Algorithmen ändern kann oder Programme sich schreiben lassen kann, ohne einen Programmierer. Weiterführend momentan noch nicht, weil wir eben über die vielen Jahre diese Patentdatenbank so aufgebaut haben und die Fehler behoben haben, quasi händisch auf altherkömmliche Art und Weise. Das würde heute KI schneller machen. Wir haben unser Ergebnis schon, deswegen ist es momentan ein Arbeitsmittel drumherum, aber keines, das unsere Datenbank momentan komplett neu aufarbeitet, sondern uns ergänzend hilft.
Gibt es noch Wettbewerber, die sich auch den Spaß gemacht haben, sowas aufzubauen als Datenbank, oder würden Sie sagen, das ist tatsächlich ein USP, das haben nur Sie?
Also im Bereich der tatsächlichen Kapitalanlage in Small Caps weltweit ist es tatsächlich ein USP. Es gibt noch mehr an Datenbanken weltweit und auch eine weitere in Deutschland. Da ist der Fokus aber eher auf dem Datenliefern und eben dem Research. In München gibt es die QuantIP, die auch einen kleinen Fonds managt. Schwerpunkt ist dort, wie gesagt, eher Research, und bei uns ist er mehr im Asset Management. Und da haben wir, circa 160 Millionen in der Patentaktienstrategie. Wir machen noch weiteres, und das ist so unser Kern. Und das ist schon so in der Form, in die zweite Reihe weltweit zu gehen, viel zum Beispiel in Japan zu machen, ist es ein USP.
Jetzt gibt es ja Unternehmen, die ihre Forschung in ganz unterschiedlichen Bereichen, Sektoren stattfinden lassen, je nachdem natürlich, wo sie auch tätig sind. Wie schafft man es denn dann, das irgendwo auf eine vergleichbare Basis zu setzen und irgendwie den Apfel und die Birne zum Obstsalat zu vereinen? Das ist ja sehr divers, was Sie sich da anschauen bei der Vielzahl an Titeln.
Genau, das macht's. Ich fange jetzt mal mit der ESG-Betrachtung an. Das macht die quantitative Vorauswahl oder Vorgehensweise schon leichter, weil man eben schaut, wie vernetzt sind einzelne Patente miteinander, also welchen Wert hat das Patent in seinem Sektor. Wir versuchen nicht, den Patenten einen Wert in Euro beizumessen und Patente zu veräußern oder das anzustoßen. Das könnten wir im Grunde auch, sondern wir versuchen, die Unternehmen zu finden, die eine Innovationsführerschaft sich erarbeitet haben und sich haben schützen lassen mit Patenten. Und dort kann ich halt schon vergleichen, gerade unter der grünen Sicht kann ich halt schon sagen, wie viele Patente sind dort vorhanden, wie groß ist der Anteil der Grünen, wie stark ist die Dynamik, wie schon ausgeführt, und habe die Möglichkeit, sektorübergreifend zu schauen. Besser ist es natürlich noch im Sektor, um zum Beispiel zu sagen, um halt mal große Unternehmen zu nennen, eine BASF unternimmt deutlich mehr in dem Bereich als eine Bayer. Und das Gleiche im Automobilbereich oder wo auch immer. Wir haben ein Ratingsystem entwickelt, ähnlich der anderen Bonitätsratings, dreifach A ist bei uns halt die Spitze. Dort befindet sich im Automobilsektor zum Beispiel Renault sehr stark, auch mit Elektromobilität. Ja, und andere rutschen dann weiter zurück. Das beste Beispiel dafür ist Tesla, die man natürlich unter ESG ganz anders sehen kann. Da sieht man gleich, dass das eine ergänzende Betrachtung ist und die Schwachstelle des E's hier mit aufnimmt. Aber man Social und Governance natürlich gerade an diesem Beispiel sich anschauen muss. Tesla war sehr, sehr technologiestark vor wenigen Jahren, hatte dort sehr bahnbrechende und sehr gut vernetzte Patente. Das nahm dann aber immer weiter ab in der Zeit, in der dann eben auch die Massenproduktion voranging. Also einfach, es ist dem Produktzyklus geschuldet. Nach wie vor gut, sehr innovatives Unternehmen, aber hat die Dynamik ein Stück weit hier verloren. Und vernetzt, vielleicht das noch kurz erläutert, bedeutet hier, dass wir schauen, wie gibt es Querverweise in den Patentunterlagen zu anderen Patenten. Das führen die Patentämter immer weiter fort, dass sie schon bei Einreichung sagen, welche bestehenden Erfindungen passend zu dem, was hier gerade kommt.
Das heißt, Sie sehen sozusagen, wo es innerhalb der Branche Verknüpfung oder Überleitung gibt zu anderen Themen und Inhalten.
Ganz genau. Und das ist für uns der wichtigste Indikator, zu sagen, die Technologie ist für den Sektor so wichtig, sie ist so vernetzt mit anderen Patenten, mit anderen Unternehmen von anderen Patenten. Rückblickend, also was schon da war, in den sogenannten Backward Citations, nach vorne blickend, in dem, was noch kommt, das ergänzt auch das Patentamt. Es gibt Verweise auf wissenschaftliche Studien, auf die Non-Patent Literature heißt es dann international. Auch das ein sehr guter Indikator dafür, welches Gewicht das einzelne Patent im Sektor hat. Und hat ein Unternehmen mehr davon, dann hat es offensichtlich ein ganz gutes Portfolio an Patenten.
Und Sie sortieren sozusagen auch die aus, die nur in die Schublade kommen und mit denen keiner arbeitet, weil die ja wahrscheinlich weniger vernetzt wären.
Die sind in der Tat weniger vernetzt. Tatsächlich kann ich es natürlich nicht genau auseinanderhalten. Das kann natürlich sein, dass es eine wichtige Technologie ist und es landet dann, wie Sie sagen, in der Schublade. Wenn man sich die Anzahl betrachtet, dass ein Unternehmen halt viele davon hat, umso unwahrscheinlicher wird es, dass wir hier den Schubladenfall haben. Solche Verdachtsfälle gab es ja auch schon, beispielsweise im Bereich Öl und Gas, wo eben ja die unsaubere Technologie immer noch die ist, die am profitabelsten funktioniert. Da ist für mich immer so ein Musterbeispiel, das ich gerne nenne, ExxonMobil, die in der Wüste dort mit dem Sand vor Ort arbeiten und schon bei der Förderung filtern und das Ganze viel energieschonender in der Förderung schon gestalten, was ein anderer in dieser Form so nicht machen kann, weil sie das Patent halten. Und das landet natürlich nicht in der Schublade, denn das ist für den Prozess vor Ort sauberer, es ist auch wirtschaftlicher und ja, findet dort seine Anwendung. Woanders passt es nicht hin, aber natürlich gibt es andere Unternehmen, die in ähnlichen Regionen das gleiche Problem hätten. Wenn das Patent abgelaufen ist, können sie es nutzen, bis dahin nicht.
Jetzt ist ja auch eine ExxonMobil beispielsweise was, was ich wahrscheinlich im klassischen Artikel 9 oder Artikel 8 Fonds schwerlich einbinden könnte. Sie haben schon gesagt, Sie sind Artikel 6, weil Sie auch stärker auf Unternehmen schauen, die auf dem Weg der Transformation sind. Sie haben auch beispielsweise eine ThyssenKrupp, Sie haben eine Heidelberger, also jetzt nicht die klassischen grünen Werte. Würden Sie sagen, es liegt zu viel Fokus auf Unternehmen, die schon grün sind? Es gibt ja auch immer diese Debatte, brauchen wir vielleicht eine Transitionstaxonomie?
Genau, das ist der Punkt. Wenn ich überlege, wenn ich wirklich Impact Investing machen möchte, im Sinne von Impact soll etwas bewirken, habe ich zwei große Möglichkeiten, dort anzugreifen. Das ist im Bereich der Mikrofinanz, wo ich in der Gesellschaft viel vor Ort anstoße und Möglichkeiten eröffne. Und es ist im Bereich Transition, dort, wo eben altherkömmliche Industrien energieaufwendig, unsauber, sich sehr, sehr stark verbessern können. Genau dort müsste der Fokus eigentlich hingehen, zu sagen, denen gebe ich das Geld, damit sie sich verbessern. Stattdessen ist es so, dass die häufig auf Ausschlusslisten stehen und eben nicht investierbar sind oder dass sie, wenn Finanzierungen auch noch gekoppelt sind an eine grüne Ausrichtung, dort womöglich schlechter überhaupt an Mittel herankommen im klassischen Kreditgeschäft. Da gehen wir den Weg zu sagen, da ist die größte Stellschraube, der größte Einfluss, dort müsste man an sich hingehen. Wenn man hier ein Konzept entwickelt, Transition Leaders, dann hätte man dort, glaube ich, ganz gut was bewirkt. Es gibt ja durchaus Bestrebungen, dahin zu gehen. FNG ist gerade dabei, ein spezielles Siegel nur für Transition zu entwickeln. Da haben wir in Hamburg sehr guten Kontakt hin, auch zur Wissenschaft und sind gespannt, in welche Richtung das dort gehen wird. Dort habe ich den größtmöglichen Effekt, aber das ist eben das, was die bisherige Taxonomie ausgeschlossen hat und ich haben möchte. Wir haben im Artikel 6 die Freiheit, solche Titel mit reinzunehmen und machen es, weil wir denken, dass wir damit auch etwas bewirken und weil wir auch denken, dass damit ein Vorteil entstehen wird, der sich auch letzten Endes in ja, gute Aktienperformance niederschlagen wird. Das ist ja das andere große, warum haben gerade die nachhaltigen Fonds, insbesondere Artikel 9, Abflüsse. Das eine ist natürlich die Regulatorik, die viele stört. Das andere ist einfach, weil sie nicht performen. Und mit unserem Ansatz haben wir eben festgestellt, wenn wir dort die Unternehmen, die sich besonders engagieren, uns anschauen, dann sieht es auch in der Performance erstaunlich gut aus. Und wir haben noch nichts optimiert, wir haben einfach unseren Ansatz genommen. Die besten Ratings davon, die dann in der Nebenbedingung auch in unserem Technologieranking relativ weit oben sein müssen. Und es kommen Ergebnisse raus, die uns selbst erstaunt haben. Wie gesagt, es gibt kein Produkt darauf. Es gibt unsere Einschätzung darauf. In Kürze ist die bei der Baader Bank im ESG Research zu sehen. Und wir haben damit etwas gefunden, womit wir mit neutraler, objektiver Quelle sagen können, das wird sich in den nächsten Jahren irgendwo niederschlagen. Im Produktionsprozess, im Produkt, im Unternehmen werden diese Entwicklungen wirklich benutzt werden. Damit habe ich etwas, was mir einen Forecast gibt zur Transition. Außer dem, was mir halt der ESG-Officer oder der Vorstand, wie auch immer, in der Pressekonferenz erzählt und ich sehe die Bestätigung erst Jahre später, habe ich hier etwas, kann ich heute schon sehen.
Wie auskunftsbereit sind denn Unternehmen, wenn sie mit denen sprechen über ihre F&E-Pipeline? Das ist ja auch oft was, wo man vielleicht denkt, ich möchte es nicht allzu breit austappen, damit nicht jeder Wettbewerber gleich sieht, was ich da Feines als Patent in der Tasche habe.
Das stimmt im Kern schon. Uns überrascht immer wieder, dass sie doch sehr auskunftsbereit sind. Also wenn ich auf Analystenkonferenzen gehe, wie den Hamburger Investorentag, der gerade war, und mit Unternehmen spreche, dann suche ich eigentlich das Gespräch eher nach der Präsentation und stelle dann halt Fragen, die sonst nicht gestellt bekommen. Zum Beispiel, ihr habt weniger im Bereich Green Technologies patentiert in den letzten 3 Jahren. Ist da was in der Pipeline? Gibt es da einen Grund dafür? Was passiert da gerade? Und dann wird man ganz anders ernst genommen, weil man sich fürs Geschäftsmodell interessiert und halt nicht nur für die reinen Finanzdaten und bekommt ganz andere Aussagen. Und bekommt auch dann begeisterte Stimmen, die gerne vom Produkt erzählen, was sie sonst nicht unbedingt tun. und auf Ideen, was sich dann im Portfolio wiederfindet, was eben nicht unbedingt in jeder Präsentation dann der Fall ist. Wir haben viele Perlen auch in Deutschland. Eine SRF Holland zum Beispiel, die in ihren Achsen für LKWs ein Konzept entwickelt hat, wo sie Rekuperation nutzen. Also wenn der LKW bergab fährt, gewinnt er Energie zurück, lädt einen Akkumulator auf und letzten Endes ermöglicht das, eine Auflage zu erfüllen, die es in Kürze geben wird. In den Endstädten werden die Kühllaster nicht mehr mit Dieselbetrieben kühlen dürfen. Ja, dann nehme ich es eben aus der Batterie, die ich auf dem Weg schon quasi beladen konnte. Super Technologie, nicht wirklich sehr komplex von der Idee her, aber man muss es erstmal machen und das in die Achse zu integrieren, ist dort ein Novum, läuft nicht nur in Tests, sondern läuft schon live, ist nicht das, was man unbedingt in der Zeitung liest, aber etwas, was uns schon begeistert und wo dort eben auch genau davon erzählt wird.
Jetzt ist ja die Forschungsneigung naturgemäß bei Industrieunternehmen, produzierenden Unternehmen, die was herstellen, sicherlich höher als, ich sag mal, zum Beispiel in der Bankenindustrie. Das heißt, da diese Branchen fallen für Sie dann eher raus.
Das ist richtig. Wenn es dort nicht Beteiligungen gibt und ein Finanzdienstleister dort mal irgendwo auftaucht, sind die bei uns nicht dabei. Das stimmt. Alles, was wenig an Patenten hat, findet sich in dieser Betrachtung weniger wieder. Der Umkehrschluss ist, was hat man denn vor allem? Man hat Technologie, man hat Konsumgüter, man hat Industrie und Healthcare. Das sind so die vier großen Bereiche, die sehr, sehr viel hergeben. Aber damit sind die Finanzdienstleister raus, sind normalerweise die Versorger raus, bei denen es doch erstaunlicherweise relativ viel an Patenten gibt und wo auch unsere deutschen Versorger sehr gut aussehen. Und ja, Rohstoffbereich ist naturgemäß auch einer, wo es wenig an Patenten gibt. Es sei denn, ich bin im Bereich Advanced Materials, wo wieder viel Technologie hinten dran steckt. Und das ist so, dass das spannende Umfeld, das es ausmacht und wo wir viel finden, was dann wiederum unter ESG auch gar nicht so schlecht aussieht, von der Sauberkeit der Entwicklung. Aber auch daher, Finanzindustrie, ich komme ja aus der Branche, hat natürlich auch ein gewisses Governance-Risiko, das irgendwann mal wieder zuschlagen wird. Das ist in der Industrie eher seltener gegeben, zumindest wenn man breit streut.
Wie stellen Sie denn sicher durch Streuung, Gewichtung, dass dann am Ende auch bei Portfolien ein ausgewogenes, risikoajustiertes Gesamtkonstrukt kommt, wo Sie nicht irgendwo übergewichtet sind?
Ja, da gibt es dieses große Stichwort der High-Conviction-Portfolios, in denen sich wenige Werte wiederfinden mit hohem Gewicht und der Portfolio-Manager halt sagt, ich weiß ganz genau, das sind die Werte, die outperformen werden, das sagen wir eben nicht. Unsere High-Conviction, unsere Überzeugung gilt dem Ansatz der Vorgehensweise. Und damit streuen wir sehr breit an Anzahl, gehen auch gleichgewichtet vor. Es kann dann durchaus schnell gehen, dass ein Titel ein höheres Gewicht bekommt, wenn sich die Aktie verdoppelt. Solche Fälle haben wir auch regelmäßig dabei. Haben aber im Schnitt so um die 130 Titel im Bestand. Deutlich mehr als eben sonst in anderen Publikumsfonds. Damit trauen wir uns aber eben auch in die Welt und haben ein Gewicht von deutlich über einem Drittel oder etwas mehr als einem Drittel in Japan. Was für uns ein sehr, sehr interessanter Markt darstellt, sehr innovativ. Und eigentlich auch eine gute Blaupause zu Deutschland, keine Rohstoffe, Innovationsdruck ist da, die Altersstruktur ist ähnlich. Die müssen einfach sich innovativ aufstellen, das tun sie auch. Das in Verbindung mit einer sehr guten Finanzlage der Unternehmen gerade in der zweiten Reihe macht das Ganze sehr, sehr attraktiv und war für uns ein sehr stabiler, sehr guter Markt, in dem wir seit 10 Jahren investiert sind, seitdem wir den Fonds machen.
Wieso haben Sie gesagt, Sie gucken auf die zweite Reihe, auf die Small- und Mid-Caps?
Ja, das ist zum einen die Bewertung, die dort attraktiver ist. Also gerade wenn man sich die Technologieriesen anguckt, wie die in der Bewertung nach oben geschossen sind und gerade ja sehr stark korrigieren. Das ist so die Zeit, wo wir diese Bewertungskluft, die sich aufgetan hat von der zweiten Reihe zu den großen Titeln, die sehen wir wieder schließen. Und da haben wir im Moment auch wieder einen ganz guten Lauf in der Outperformance. In der zweiten Reihe ist auch die Technologie noch wichtiger. Also für ein Riesenunternehmen wie LG und Samsung, die ohne Zweifel die meisten Patente an Einzelunternehmen halten, für die ist das nächste Einzelpatent nicht so wichtig, für das kleine Unternehmen mit vielleicht 10 oder 100 Patenten, das am Produkt viel stärker auch dranhängt und mit einem ganz anderen Engagement vorgeht. Auch deshalb aus technologischer Sicht gerne die zweite Reihe aus der Bewertung heraus auch. Und es sollte normalerweise auch so sein, dass die kleinen Werte auf lange Sicht besser laufen. Das haben wir jetzt mehrere Jahre nicht gesehen, deswegen hatten wir auch mehrere Jahre mit der Performance zu tun, wie alle, die sich Small Midcaps angeguckt haben. Eine Phase, in der 7 Werte so dermaßen den Markt dominieren, gab es halt ewig auch nicht. Aber ich denke, wir werden hier eine Entwicklung sehen, die sich fortsetzt hin zu ETF-Flow von allen möglichen Anlegern in die großen Indizes. Das unterstützt dann die Breite. Dort kann auch jeder mit einem einfachen Produkt investieren. Und eben wenigen aktiven Ansätzen, die wirklich einen Alpha generieren. Und auf der Seite möchten wir aktiv sein und denken, mit dem Ansatz ist die Chance dafür nicht nur da, sondern die Vergangenheit hat es gezeigt. Und aktuell läuft es auch wieder ganz gut.
Jetzt sehen Sie ja wahnsinnig viel auch an Entwicklungen, auch an Neuerungen. Gibt es mit Blick auf ESG-Transformation was, wo Sie sagen, da haben Sie vielleicht einen kleinen Lieblingsfall oder ein Lieblingsprojekt, wo Sie sagen, da glauben Sie, dass das kann wirklich eine Veränderung bewirken?
Das gibt es. Wir hatten früher mehr davon im Portfolio und haben gesehen, dass wenn ich viel davon habe, dass ich dann auch davon ja da durchaus mal leiden kann, wenn eine Idee dann nicht aufgeht. Wir nennen das die sogenannten Moonshots, also Technologien, die wirklich sehr viel verändern, sehr weitreichend verändern. Wenn man ein großes Unternehmen nimmt, dann wäre es wieder ein Tesla. Im Kleinen ist das für mich zum Beispiel Carbios aus Frankreich, die Plastik recyceln und zwar in Erstausrüsterqualität sogar neue Plastik wiederherstellen können. Also es geht um PET-Flaschen, um Textilabfälle, die kompostierbar abgebaut werden innerhalb von Stunden zu 90%, aber eben auch zu komplett neuem Granulat. Und das wäre wirklich eine Entwicklung, wenn das funktioniert. Im Moment hat die Aktie durchaus ja Probleme gehabt, aber es ist auch noch nicht so weit, dass sie in großer Produktionszahl arbeiten. Im Moment gibt es so eine Produktionsanlage zu Demonstrationszwecken. Wenn das dann läuft, das hat wirklich einen massiven Einfluss auf die komplette Chemieindustrie oder auf Textil. Das wäre ein solcher Fall. Eine gewisse Lieblingsaktie ist das schon. Aber es gibt mehr davon, wo man es nicht unbedingt vermutet. Und wie gesagt, wir haben Perlen in Deutschland wie eine SAF Holland, wie eine Alzchem Group in Bayern, die sehr breit aufgestellt sind und auch ein bisschen Rüstung machen. Da haben wir wieder das Thema mit ESG. Erlaubt man es, dass dort eben auch so um die 10% herum im Bereich der Rüstung dort gemacht wird? Auf der anderen Seite, wenn man überlegt, welche Relevanz das Ganze als Unternehmen auch hat, es ist der einzige Hersteller außerhalb Chinas, der Nitroguanidin herstellt und das ist das Treibmittel für Artilleriegeschosse, ja, dann sind wir natürlich im Bereich Rüstung, die auch Schaden anrichten kann, aber wir sind in einem Bereich, der für die nationale Sicherheit überall absolut erforderlich ist und das Unternehmen macht noch ganz andere Dinge und arbeitet hervorragend, war nicht umsonst der beste SDAX-Wert im letzten Jahr. Wir haben sie noch nicht, aber bald.
Also ein paar Projekte, auf die Sie ganz besonders schauen. Ich bin gespannt, was noch kommt und wie sich das Segment entwickelt und sage ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute mal mitgenommen haben durch diesen patentzentrierten Ansatz und uns mal ein bisschen erklärt haben, was man daraus ablesen kann. Spannendes Feld und ich sage herzlichen Dank für den Besuch im Podcast. Andreas Schubert, ESG Officer und Portfolio Manager bei Ariad Asset Management. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Sehr gern. Vielen Dank fürs Gespräch.
Wir schauen auch diesmal wieder auf die weiteren Themen der zurückliegenden Tage und dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, wir schauen mal über den großen Teich in die USA. Da gibt es einen neuen Klimakreditfonds, ausgerechnet von Goldman Sachs. Das ist ja fast ein bisschen gegen den Trend. Was hat es denn damit auf sich?
Goldman Sachs hat einen neuen Milliardenfonds aufgelegt, speziell für Unternehmen, die beim Thema Umwelt und Klima vorne mitspielen. Klingt erstmal gut, oder?
Ja.
Die Idee ist, diesen Firmen Kredite zu geben, damit sie ihre grünen Projekte schneller realisieren können. Besonders spannend, das Ganze kommt zu einem Zeitpunkt, wo in den USA viele große Banken den Rückzug aus Klimainitiativen antreten und Präsident Trump lieber wieder Öl fördern will, statt in grüne Ideen zu investieren.
Ist das dann jetzt so ein bisschen grüne Imagepflege von Goldman Sachs oder ist es eine wirkliche Nachhaltigkeitsbemühung? Wie würdest du es einschätzen?
Tja, das ist natürlich die große Frage. Einerseits wirkt es fast wie ein politisches Statement gegen den Anti-Klimakurs in den USA. Andererseits sagt Goldman ganz klar, es gibt im Markt zu wenig privates Kapital, das wirklich gezielt in nachhaltige Projekte fließt. Das will man ändern mit Fokus auf weltweit tätige Unternehmen. Also, es geht ums Geschäft, aber auch um Impact. Vielleicht ist es genau die Mischung, die es jetzt braucht, damit sich Nachhaltigkeit am Ende durchsetzt.
Eine Branche, die ja regelmäßig im Fokus steht beim Thema Klima, ist die Luftfahrt. Da gab es ja große Hoffnungen auch auf neue, saubere Antriebe. Auch Airbus war da aktiv, einer der größten Konzerne in der Branche. Da war mal die Hoffnung auf Wasserstoff. Aber man muss sagen, die haben ein bisschen die Pause-Taste gedrückt, oder Wolf?
Ja, das stimmt. Airbus hatte große Pläne. Ein Flugzeug, das mit Wasserstoff fliegt, sauber, elektrisch, revolutionär. Doch jetzt sagt der Konzern, Moment mal, die Welt ist noch nicht bereit dafür. Es fehlt an Infrastruktur, an Vorschriften, an grünem Wasserstoff in ausreichender Menge. Deshalb wird das Projekt erst einmal zurückgestellt, nicht aufgegeben, aber verlangsamt.
Und was heißt das jetzt für die Zukunft des Fliegens?
Es zeigt vor allem eines, die Technik allein reicht nicht aus. Es braucht ein ganzes System darum herum, von Flughäfen mit Wasserstofftankstellen bis zu politischen Rahmenbedingungen. Airbus konzentriert sich jetzt erst einmal auf andere Technologien, etwa auf sparsame Jets, die mit nachhaltigem Flugbenzin betrieben werden können. Das Ziel bleibt dasselbe, weniger Emissionen, bessere Effizienz.
Ist das denn jetzt eine Rolle rückwärts oder ist es eher ein, sagen wir mal, realistischer Schritt, um das Ganze ein bisschen auf der Zeitachse besser umsetzbar zu machen?
Ja, ein bisschen ist das beides. Es ist natürlich schade, dass das Wasserstoffflugzeug erst einmal nicht kommt, aber Airbus will vermeiden, dass ein teures Prestigeprojekt wie früher die Concorde gestartet wird. Es geht also nicht ums Aufgeben, sondern um das richtige Timing. Und wer weiß, vielleicht kommt der große Durchbruch in ein paar Jahren doch noch.
Wir haben ja bei der Börsenzeitung auch Kolleginnen und Kollegen an Standorten im Ausland und unser Italien-Korrespondent, der hat kürzlich einen ganz interessanten Einblick in das Leben dort gegeben. Und zwar trifft der Klimawandel Italien gerade ziemlich heftig. Wolf, was sieht man denn da?
Das Problem ist, dass das Wetter verrückt spielt. Der Norden Italiens wird seit Jahren von einer heftigen Mischung von Starkregen, Überschwemmungen und Dürre heimgesucht. Ganze Regionen stehen abwechselnd unter Wasser oder trocknen aus. Und das trifft nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch Städte, Tourismus und ganz normale Menschen.
Und was bedeutet das für deren Alltag? Wie spüren die das?
In vielen Städten ist der Sommer kaum noch auszuhalten. Temperaturen über 35 Grad sind keine Ausnahme mehr. Die Luft ist feucht, die Nächte bringen keine Abkühlung. In Mailand hat es im letzten Jahr an über 100 Tagen geregnet und das oft heftig. Schnee gibt es kaum noch. Der Winter ist eigentlich abgeschafft. Für viele Italiener und Italienerinnen fühlt sich das Leben an wie ein Dauerkrimi mit Wetter als Hauptfigur.
Gibt es denn auch Regionen, die weniger stark getroffen sind?
Ja, ausgerechnet der Süden Italiens hat im Moment das angenehmere Klima. Städte wie Cagliari oder Neapel schneiden in Klimarankings gut ab. Das liegt an der frischen Meerbrise und weniger extremen Wetterkapriolen. Doch auch da kann sich das schnell ändern. Fakt ist, Italien muss dringend handeln mit besseren Schutzsystemen, klimaangepassten Städtebau und Strategien, die auch für die kommenden Generationen funktionieren.
Also einiger Handlungsbedarf da und auch nicht nur da, fürchte ich. Vielen Dank für den Überblick bis hierhin. Das war die Stimme von Wolf Brandes. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke auch.
Und wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn Sie mögen. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren erscheint am 17. April. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.